Herzlich willkommen zur 30. Folge unseres Steuerfunks. Wir nehmen die Folge auf mittlerweile am Mittag vom 5. Juli, einem Sonntag, und sind froh, dass es jetzt technisch überhaupt geklappt hat, weil wir doch die eine oder andere kleine technische Problematik heute lösen mussten. Aber wir sind am Start und daher herzlich willkommen, Andreas. Danke, dass du noch mit am Start bist.
Hallo Sebastian, hörst du mich?
Ja, ich höre dich perfekt.
Hab den gerade Sebastian, oh Mann, kurz auf Wartung. Also hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ja. Ein Höllenmord. Aber ja, wir sind jetzt gut gelaunt, es klappt.
Ja, wir sind jetzt mittlerweile gut gelaunt. Wir haben jetzt 2 Stunden mit der Technik gekämpft, bis alles funktioniert, wie es funktionieren sollte. Also man sieht, wir bringen hier vollen Einsatz. Und wer sind wir? Das ist der Andreas Sprenger, Steuerberater aus March bei Freiburg. Mein Name ist Sebastian Loser, ich bin Finanzbeamter aus Karlsruhe. Und wir sprechen immer so ein, zweimal im Monat miteinander über aktuelle Themen zur Lohnsteuer, zur Sozialversicherung, die in der Entgeltabrechnung interessant sein könnte. Das Ganze machen wir in unserer Freizeit, einfach weil es uns Spaß macht und wir gesagt haben, wir lassen da einfach mal ein Mikrofon mitlaufen, damit wir so mal die
unsere Freizeit, Sebastian, wir verbringen Sonntage damit, ja, um die arme Zuhörer mit 45 Minuten Gelaber zu
ja. So kann man es auch sagen. Wir haben uns einfach gesagt, wir möchten einfach mal uns über Themen austauschen und einfach so mal die Sichtweise, die manchmal gar nicht so unterschiedlich ist, aus der Steuerberatung, der Lohnabrechnung und der Finanzverwaltung so zu zeigen. Und man sieht, in vielen Punkten sind wir gar nicht so weit weg voneinander. Und wenn jemand meint, das ist eine Rechtsberatung, das ist es natürlich nicht. Wir können aber eben sagen, wir unterhalten uns hier einfach. Das soll keine Rechtsberatung sein, ist es auch nicht. Und wer eben wissen will, wie man es steuerlich und sozialversicherungsrechtlich seine Fragen absichert, dem sei unsere Folge 1 des Podcasts ans Herz gelegt. Da haben wir uns über die Anrufungsauskunft nach 42 Ehe-Einkommensteuergesetz und die Auskunft nach 28 HSGB 4 unterhalten. Da haben wir eben mal die verfahrensrechtlichen Grundsätze dazu aufgetan. Und Andreas, jetzt darfst du noch dein Sprüchchen bringen.
Ja, also für mich ist ganz wichtig, dass sich niemand ärgert. Also nehme es mit einer gewissen Leichtigkeit. Ich habe jetzt im Vorfeld über den Minijob ausdiskutiert. Und stelle fest, gibt es halt dafür und dagegen. Und ganz wichtig, über diesen Podcast soll sich niemand ärgern. Das wäre einfach schade. Wir brauchen in diesen Zeiten der Extreme, draußen ist heiß und trocken, brauchen wir einfach eine gewisse Lässigkeit und eine Liebenswürdigkeit uns gegeneinander. Und wenn sich jemand über den Andreas Sprenger, über seine Meinung aufregt, das ist vollkommen okay. Wir wollen niemand verärgern. Wir wollen es einfach, ja, aus erstaunlicherweise aus guter Laune, wollen wir einfach Themen einfach weiterbringen. Sebastian, und Thema haben wir ganz, ganz viel, oder?
Ja, genau. Wir haben heute uns mal vorgenommen, wir wollen ganz kurz über einen Referentenentwurf, der entfleucht ist, der Bundesregierung vom 26. März 2026 unterhalten. Das war ein Entwurf eines Gesetzes zur Erleichterung der Feststellung des Erwerbsstatus der Selbstständigkeit im Sozialversicherungsrecht. Ganz spannende Geschichte, knüpft an das sogenannte Herrenberg-Urteil. Werden wir uns mal ganz kurz drüber unterhalten, aber wirklich hoffentlich in aller Kürze. Und dann war natürlich in der letzten Woche am 1. Juli ein Programm für Aufschwung und Beschäftigung. Entschuldigung, es war der 2. Juli 2026. Der Koalitionsausschuss hat getagt und hat eben hier seine Reformvorstellungen für die nächste Zeit vorgestellt. Ist wohl eher, wir haben es vorher gesagt, eher eine Kugel Zitroneneis und nicht der große Eisbecher. Aber wir wollen mal reinschauen, was da alles drinsteht und kommen soll. Und in dem Zusammenhang werden uns
eben, wenn du durch die Stadt Karlsruhe oder Freiburg läufst und dir ist heiß und du denkst bei dir, boah, jetzt der Eis. Und du gehst in die Eisdiele und das Giovanni oder, also ich finde halt, die sind einfach gut. Bei uns gibt's auch viel, ja, ich nehm's zurück. Bei uns gibt's wirklich gute Eisdiele von alle Nationen. Und du sagst, ich hätte gerne Schwarzwaldbecher. Und er sagt, heute gibt's keinen Schwarzwaldbecher. Ich habe nur noch eine Kugel Zitrone, Vanille oder Schokolade da. Dann bist du doch, sagst, okay, gut, aber immerhin. Eine Kugel, die schmeckt wunderbar. Also machen wir es mit dem Steuerreformchen da.
Genau.
Das ist wunderbar. Wir wollen es positiv verkaufen. Aber Sebastian, warum ich so gute Laune habe, ist, also es ist wirklich, es ist Sensationell. Ich todkrank, habe mich gestern in die Kanzlei geschleppt. Ich hab Nebenhöhle und habe gar nicht gewusst, was wie dämlich eine Nebenhöhle sein kann. Und der Sebastian schickt mir den Entwurf, jetzt hat er in der Kanzlei liegen lassen, über diese erleichterte Feststellung von Selbstständigkeit. Ja. Und dann schickt mir den Entwurf. Zwei Artikel und ich denke bei mir, da verstehe ich davon gar nichts. Echt, und dann habe ich eine Mindmap gebastelt in meiner Verzweiflung, und als ich alles fertig hatte, schickte Sebastian die Info, kommt wahrscheinlich nicht, und obwohl ich ehrlich gesagt 2 Stunden umsonst gearbeitet habe, habe ich gedacht, und ich habe erfreulich, dass es nicht kommt. Und ich will nicht polarisieren, aber so einen Schwachsinn habe ich, glaube ich, in meine 32 Jahre Tätigkeit Lohnsteuer, Sozialversicherung noch nicht erlebt. Und es ist Sebastian, es geht um die Frage, sind Referente, Musiklehrer, Dozente, sind die selbstständig oder sind die nicht selbstständig?
Also Hintergrund ist dann auch das Herrenberg-Urteil, das wir ja schon mal besprochen haben vor einiger Zeit in einer Podcast-Folge. Und dann war eben das Thema, ja, hier hatte die Sozialversicherung ja entschieden, das Sozialgericht, wenn ein Musiklehrer für eine Musikschule tätig ist, dann sei er abhängig beschäftigt in allen Zweigen der Sozialversicherung. Und seither ist ja große Aufregung im gesamten Bereich der Dozenten, weil man das einfach meint, man müsse das jetzt alles 1:1 auf alle Dozentinnen oder Dozenten übertragen. Und jetzt muss man natürlich sagen, wir haben ja auch mal so ein bisschen gesprochen, es ist natürlich klar, auch ein Selbstständiger soll Vorsorge treffen für seine Altersversorgung später mal. Auch der soll Rente beziehen und nicht dann in die Sozialhilfe fallen oder ins Bürgergeld oder wie auch immer es dann mal in Zukunft heißen wird alles. Und das ist die Zielrichtung gewesen. Und da gab es eben für bestimmte Berufe schon immer in der Sozialversicherung das Berufsschullehrerprivileg. Für Hebammen ist es genauso. Die Scheinselbstständigen sind da auch geregelt, die eben nur einen Auftraggeber haben. Bisher für Selbstständige eine Rentenversicherungspflicht. Und jetzt ist der Sweet Spot irgendwo da dazwischen. Entweder eben nur als Selbstständiger Rentenversicherungsbeiträge zahlen, dann aber halt natürlich in voller Höhe knapp 20% Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitrag aus dem Gewinn, oder aber abhängig Beschäftigter dann eben geteilt 20% Arbeitnehmerbeitrag, 20% Arbeitgeberbeitrag, vereinfacht gesprochen. Und hier hatte man jetzt wohl einen Gesetzentwurf mal ausbaldofert und überlegt, wie könnte man jetzt aus dieser Herrenberg-Rechtsprechung in ein stetiges Gesetz kommen. Und ich glaube einfach, es ist auch nicht auf der Internetseite vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und auch sonst auf keiner Internetseite von einem Ministerium im Bund zu finden. Es ist nur als sogenanntes Table Briefings dann zu finden über die Aufrufe von irgendwelchen Handwerks-IHK-Kammern, die das entsprechend verlinkt hatten, das Dokument. Und so bin ich auch drüber gestolpert. Und dann denkt man, das ist aber schon sehr weitgehend, weil nach diesem Gesetzentwurf wäre es so gewesen, eigentlich jeder Selbstständige wäre dann rentenversicherungspflichtig geworden. Und man wollte das in die Richtung bringen.
Ich habe jetzt schön die Mindmap gemacht, wir können das mal vortragen.
Dann lege los.
Das erste Verblüffende, was dich und mich verblüfft hat, also das ging gar nicht um bestimmte Berufe. Wir streiten uns ja schon ewig lang über die Arbeit oder die Scheinselbstständigkeit. Ich kam in Seminarrunde rein, als man damals schon eine gesetzliche Regelung geschaffen hat, mit 80% und so weiter. Und da ging es halt darum, dass nicht im Biergarten der Kellner oder die Kellnerin angeblich 12 Tische pachtet und da selbstständig rumrennt, um diesen Missbrauch zu verhindern. Und da gibt es halt immer wieder Versuche. Und jetzt kam in dieses neue Gesetz so praktisch eine Doppelregelung rein. Also man prüft nach wie vor anhand der allgemeinen Kriterien, Weisungsgebundenheit, wirtschaftliche und organisatorische Eingliederung und so weiter. Aber man hat dann gesagt, aber mache ich jetzt eine Definition von einer bestimmten Selbstständigkeit. Also da ist jemand selbstständig, und ich sage es jetzt gleich, aber tatsächlich ist er eben es doch nicht. Und zwar hieß es, jetzt gucken wir erstmal, Wille der Vertragspartei, wenn die reinschreiben, wir sind uns einig, selbstständige Tätigkeit, erstes Häkchen dran, dann bist du, gehörst du in diese neue Selbstständigkeit. Zweitens, Man muss unternehmerisches Handeln haben. Die Tätigkeit typische Merkmale unternehmerischen Handelns aufweist. Und da muss man sagen, da ist, eben gibt's schon BSG-Rechtsprechung und die ist skurril. Da bleibe ich dabei, weltfremd ohne Ende, wie eben Richter an höchste Gerichte so sind. Dann habe ich gedacht, okay, unternehmerisches Handeln, das ist ja total schwammig. Nee, das hat man definiert, und zwar Recht des Auftragnehmers, eine Vertretung zu bestellen. Also Sebastian, wenn du jetzt für jemand, wenn man dich jetzt bucht als Referent, dann musstest du sagen, also, okay, ich bin selbstständig. Ja. Auch mir beide Vertragsparteien unterschreiben, dann musst du sagen, und wenn ich nicht kann, dann schicke ich den DMW Andreas Sprenger. Oder der Daniel Faldemann oder Reinigungskraft oder weiß ich was. So, also Recht des Auftragnehmers, eine Vertretung zu bestellen. Erste Voraussetzung fürs Unternehmensschaden. Zweitens, B, zwei der folgenden vier Merkmale müssen erfüllt sein. So, und jetzt nageln wir Pudding an die Wand. Hat Verlustrisiken und Gewinnchancen? Ja, der Referent hat keine Verlustrisiken und Gewinnchancen. Warum? Wenn er nichts macht, hat er zwar nichts, aber auch keinen Verlust. Und Gewinnchance, da ist BSG, so dem Motto, eigentlich hat man als Referent nie Gewinnchance, weil man ja nicht schneller vortragen kann. Man kann jetzt sagen, ich kriege Honorar für 1.000 Euro oder für 500, aber ich trage das jetzt in 2 Stunden vor. Gewinnchance hat jemand, der sagt, ich kriege 1.000 Euro und ich buche nur eine halbe Stunde für die Arbeit. So, zweitens, ist nicht im Wesentlichen nur für diesen Auftraggeber tätig. Grüß Gott. Vor 35 Jahren hat er mal die 80%-Regel, da kommt sie wieder, trägt unternehmertypische Aufwendungen. So, genau, so wurde ich an die Wand genagelt, weil zum Beispiel, sagt BSG, ja, Laptop hat jeder und ein Auto hat auch jeder und ein Schreibtisch hat auch jemand. Also, ich sage, damit konnte schon verlieren und viertens tritt werbend am Markt auf. Also man musste von diesen 4 Punkten 2 erfüllen und Sebastian hatte mir dann überlegt, weder der Andreas als Referent noch der Sebastian sind damit Unternehmer. Dann gab es verständlicherweise eine Karenzzeit zur Vorbeschäftigung. Man musste in den letzten 6 Monate durfte man nicht bei diesem Auftraggeber beschäftigt sein. So, und dann kam die große unternehmerische Freiheit. Selbst wenn man das erfüllt hatte, gab es eine Meldepflicht durch den Auftraggeber. Und zwar, der Auftraggeber musste den Beginn der Tätigkeit nach 28a SGB 4 innerhalb von 6 Wochen melden. Und die Begründung war, das machen wir über das Lohnprogramm, weil das hätten wir ja schon. Das sei ja bürokratisch total einfach. Naja, gut, du musst halt das Lohnprogramm erklären. Es gibt jetzt eine neue Personengruppe, das sind diese komische Selbstständige. Und dann die Folge von dem Ganzen, wenn du überhaupt selbstständig warst, Beitragsabführung durch den Auftraggeber, also der Seminarveranstalter, Beitragsermittlung durch den Auftraggeber, 90% der Vergütung, daraus musst du so ein RV-Beiträge einbehalten und musst bis zum dritten letzten Bankarbeitstag an die Sozialversicherung abführen. Sebastian, und jetzt weißt du, warum ich glücklich bin? Ein Bürokratiemonster, lebensfremd ohne Ende. Und im Grunde genommen heißt es, mir streiche das ganze Grün, aber dahinter ist es schwarz. Du bist nämlich schlichtweg was? Eigentlich jetzt SV-rechtlich Arbeitnehmer. Genau. Das Einzige, was nicht zahlen muss, ist Arbeitslosenversicherung.
Genau. Also das wäre schon eine sehr heftige Einschränkung gewesen. Also mir kam halt diese Abzugsverpflichtung bekannt vor. Wir haben sowas Ähnliches im Steuerrecht. Ja, Steuerabzug, Paragraph 50a für ausländische Künstler. Das ist aber ein sehr spitzer Anwendungsbereich, während hier wäre der Bereich ja sehr weit ausgedehnt worden, vor allen Dingen, weil man ja diese Rentenversicherungspflicht wohl auf alle Selbstständigen ausgedehnt hat. Und wir kommen ja in der nächsten Podcast-Folge, haben wir so abgestimmt, da werden wir uns mal mit der Rentenkommission auseinandersetzen. Dazu passt es ja, also daher vielleicht, das ist jetzt erstmal, soweit man hört, vom Tisch. Aber es könnte natürlich sein, dass es dann im Zuge der Abarbeitung der Vorschläge der Rentenkommission in irgendeiner Form wieder aufleben wird, dass Teile also eben doch überleben.
Sebastian, in das Feld passt rein der SAP-Berater, der nur mit einem vernünftigen Dienstwahl kommt, der Laptop, der passt da rein.
Ja.
Der darf dann überlegen, ob er Verlustrisiken und Gewinnchancen hat, nicht im Wesentlichen für einen Auftraggeber tätig ist. Ja, SAP-Projekt dauert 3 Jahre. Gut, wahrscheinlich hast du dann Pech. Trägt unternehmertypische Aufwendungen. Ja, Auto hat er sowieso jeder, Laptop hat auch jeder.
Ja.
Also wie eine Mischung aus Bevormundung und Schwammigkeit. Das muss man hinkriegen. Ich würde mal sagen, wenn wir schon beim Essen sind, vor Herz vom Eis, das ist ein Cocktail und der ist schlichtweg ungenießbar. Du trinkst 2 davon und anschließend bist du 3 Tage krank. Also
jetzt hoffen wir einfach, dass die Kollegen, die das Gesetz überarbeiten müssen bei der Deutschen Rentenversicherung oder überarbeiten dürfen im Hinblick auf die Vorschläge der Rentenkommission, uns zugehört haben und es weniger bürokratieanfällig ausbaut.
Ja, also, ja, aber ja. Ich glaube es nicht. Also da bin ich inzwischen einfach. Sozialversicherung hat eine riesige Lobby, das ist tatsächlich so. Und sie ist jetzt kein Freund von Unternehmertum, das muss man einfach so sagen. Ich gebe zu, Musiklehrer und so weiter, das sind alle bei der KSK versichert. Auch da gab es eine Meldung, wo ich dann sagen musste, KSK, unterhalten sich nur über Brieftaube. Die sind nicht per Mail richtig erreicht. Keine Meldetechnik, nichts, gar nichts. Beitragseinzug über die Bundesknappschaft, ja, an die KSK melde, ja. 18 Ausfertigungen, alle unterschrieben, dann mit der Brieftaube ab nach Wilhelmshaven. Ja, also da bin ich also nicht polarisierend, muss ich echt sagen. Also das ist Sozialversicherung, also das ist Sozialversicherung pur.
Ja, es passt.
Also deswegen bin ich gut gelaunt, Sebastian.
Deshalb, es passt eigentlich auch nicht zu dem, wenn man auf der anderen Seite, wollen wir ja gerade eine Start-up-Mentalität und alles erreichen, da braucht man eine gewisse Freiheit und das wäre schon eine sehr starke.
Ja.
Ein sehr starker Eingriff gewesen, auch mit Statusfeststellungsverfahren und, also, wo ich ja auch gedacht habe,
uiuiui. Und musste das melden.
Ja.
Der hat mir ja gesagt, da gibt es keine Statusfeststellung, ja. Hat mir ausgeschlossen, du musst einfach melden.
Ja.
Also, dann meldet der Veranstalter dann dich an und führt für dich RV-Beiträge ab.
Ja.
Ob du Beamter bist oder Steuerberater oder Rentner, da steht praktisch nichts drin, das hätte man dann in einer Rundschreiben der Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger mit 156 Seiten im Detail dann mitbekomme. Aber jetzt, Sebastian, ja. Wir sind glücklich, es ist weg, es ist gut.
Ja, genau. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir doch zum Programm für Aufschwung und Beschäftigung 2. Juli 2026. Das ist das aktuelle Koalitionspapier und ich habe es so ein bisschen vorher, wir hatten es ja kurz auch mal vorher besprochen, da sprechen wir unseren Inhalt kurz durch. Und ja. Du hattest das schöne Bild mit dem Zitroneneis statt dem Eisbecher geprägt, das hat mir sehr gefallen. Weil ich finde, es ist sehr eindrucksvoll. Es ist halt immer dieses Problem, was ich finde, es wurde angekündigt, eine große Steuerreform. Und dann schaut man in dieses Papier rein, 12 Seiten, davon eine Seite vorneweg erstmal Zusammenfassung. Es geht dann los mit Rente, kleine Textziffer, Verweis auf den Entwurf der Rentenkommission. Wir haben in der nächsten Podcast-Folge besprochen. Und dann kommt die Steuer und dann kommt eigentlich das, was klar ist, ab 2027 muss der Grundfreibetrag angehoben werden, muss er sowieso, Existenzsicherung, sagt das Bundesverfassungsgericht, kommen wir gar nicht drum rum. Das Kindergeld soll erhöht werden, das soll wohl in mehreren Stufen jetzt für 27 und 28 dann, für 28 dann um 13 Euro auf 272 Euro von aktuell 259 angehoben werden. Für nächstes Jahr habe ich jetzt den Betrag noch nicht gelesen. Aber auch das ist notwendig, das ist die Anpassung ans Existenzminimum, muss also erfolgen. Der Kinderfreibetrag wird analog dazu entsprechend steigen. Der Arbeitnehmerpauschbetrag soll wohl um 200 Euro von 1230 auf 1430 Euro steigen, liest man so. Kriege ich natürlich wieder Bauchweh, weil 1430 Euro durch 12 teilen. Wir brauchen ja einen monatlichen Betrag dann für die Lohnabrechnung. Schwieriges Unterfangen. Mir wäre da immer lieber, wenn man die Beträge gut durch 12 teilen könnte. Das macht die Sache einfacher. Die Progressionszonen sollen ein bisschen abgeflacht werden. Ja, die sind seit Jahren.
2,4. Ich bin einfach ein Arbeitnehmerpauschbetrag von 2,4. Und ja. Den kann man schön durch 12 teilen, monatlich 200 Euro für das Hin und Her. Das wäre doch super.
Ja.
Hätte das wieder keine Probleme mit der Steuererklärung, aber nee.
Ja.
Es gibt nur eine Kugel Zitroneneis, ja.
Also das ist
ja,
tatsächlich,
ist okay, ist okay,
ja, es ist genauso wie die Abflachung der Progressionszone. Spitzensteuersatz fängt etwas später an. Dafür aber gibt es dann mehrere Zonen der reichen Steuer. Bei 250.000 soll jetzt dann in Zukunft der 45%ig und bei 280.000 ein neuer Steuersatz mit 47% einsetzen. Wird dann wieder die Frage sein, Halbteilungsgrundsatz des Bundesverfassungsgerichts ist ja damit noch gegeben, weil da kommen auf die 47% ja noch Soli und Kirchensteuer eventuell drauf. Wird spannend werden, denke ich.
Um das zu erklären, Halbteilungsgrundsatz, Bundesverfassungsgericht sagt, mehr wie 50% kann man nicht über Steuern abschöpfen. Das wird in der Diskussion häufig übersehe. Das ist tatsächlich ein Problem. Und Sebastian, in der Begründung heißt, die zweite Progressionsstufe würde abgeflacht. Jetzt bin ich echt, muss ich erstmal natürlich wieder googeln. Ich bin ja auch echt, da merkst du mal, wie beschränkt man ist.
Ja, bei Paragraph 32a Einkommensteuergesetz.
Ja, du musst da immer weiter. Das wusste ich dann auch schon. Das wusste ich aber. Wo steht drin? Und das ist einfach so, bis die erste Progressionsstufe ist die von vom Grundfreibetrag, also über dem Grundfreibetrag bis rund so
18.000 etwa. Ja,
18.000, 19.000 Euro. Ja. Und der Steuersatz, also dieser Steuersatz auf die letzten 100 Euro, steigt von 14% auf 24,7. Also das ist natürlich schon, also im Bereich von, kann man sagen, 7.000 Euro springt von 14 auf 24,7 und danach steigt er dann so ab 20.000, steigt dann von 25, also Zeit eben auf die nachher 42%. Und diese hintere Stufe, die will man ein bisschen abschwächen. Und die Bundesregierung sagt, wer zu versteuerndes Einkommen von 60.000 hat mit zwei Kindern, der hat eine Steuerersparnis, glaube ich, von 600 Euro im Jahr, 50 Euro im Monat.
Genau.
Und ich habe mir es jetzt mal mühsam ausgerechnet gestern. Das ist im Grunde ein Arbeitslohn von 75.500 Euro. Das gibt dann genau zurzeit die 60.000 zu versteuerndes Einkommen, also wirklich fast genau. Ja. Und von 75.500 Euro bleibe übrig, tatsächlich, wenn man abzieht, die Sozialversicherung mit 15.400, die Lohnsteuer, dann und plus Kindergeld, sagen wir zuzählen, dann bleibt übrig so monatlich 4.800 Euro zum Leben. Mhm. Das braucht auch eine Familie wohl, nach dem Statistischen Bundesamt. Also man kann sagen, einfach, dass sich jemand vorstellen kann, bei einem Lohn von 75.000, 76.000 gibt es dann um 50 Euro weniger Steuerbelastung plus eben erhöhtes Kindergeld.
Ja. Also, dass man so eine Ding hat. So eine. Wobei, wenn man natürlich das Gesamtentlastungsvolumen von 10 Milliarden Euro nimmt, dann muss man schon sagen, bei den explodierenden Steuereinnahmen, die wir seit Jahren haben, sind 10 Milliarden Steuerentlastung schon irgendwo die kleine Kugel Eis im Vergleich zum großen Eisbecher. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wir haben ja etwa 50 Millionen Menschen in Beschäftigung, also als Arbeitnehmer. Wenn man es nur durch die teilt, kommen wir auf 200 Euro pro Person.
Ja, Sebastian, wir sind uns einig. Das Problem ist, das Durchschnitt
tut schon weh.
Der Durchschnittssteuersatz geht ja, aber diese Progression ist halt schlimm. Und dahinter steht natürlich die nicht zu lösende Frage, Steuern müssen reichen, um die Aufgabe zu finanzieren, oder muss man eben tatsächlich auch mal die Ausgabe so reduzieren, dass man mit seinem Steuergeld zurechtkommt? Und die Frage beschäftigt sich mit, oder da beschäftigt sich alle Seminare zu diesem Thema. Und jeder sagt, ja klar, es ist die Frage. Jetzt ist man halt, mehr geht halt nicht, weil man der Haushalt ist halt knapp. Aber jedenfalls.
Also da wundert man sich schon. Also es war ja mal 23 Milliarden ursprünglich mal so angedacht als Entlastungsvolumen. Das wäre ein bisschen mehr gewesen. Aber jetzt hat man sich mal auf diese Grundpunkte geeinigt. Man wird ja sehen, was dann zusätzlich noch kommt. Wie gesagt, die große Steuerreform, die ich so ein bisschen die Hoffnung hatte, vielleicht kommt sie doch noch vor der Sommerpause. Die ist es erstmal nicht. Aber es ist mal zumindest hier die notwendigen Anpassungsschritte. Und die Gegenfinanzierung ist eben diese Erhöhung auf der einen Seite bei der Reichensteuer. Auf der anderen Seite, die Handwerkerleistungen werden beschnitten. Bisher ja 20% der Leistung, maximal 1200 Euro, soll jetzt runtergehen auf 15%, maximal 900 Euro. Ich muss sagen, das wäre für mich dann ein Bürokratieentlastungsschritt gewesen, die Regelung ganz zu streichen und sie nicht wieder so ein bisschen zu erhalten. Das ist so ein bisschen die Schwäche in unserem Steuersystem aktuell. Wir führen zwar viele Regeln ein, dann überprüft man sie, dann merkt man doch politisch, sie sind vielleicht doch zu großzügig oder nicht. Und statt sie dann wieder ganz abzuschaffen.
Ich wollte das Thema nicht anspreche, weil damit zerreißest du den Steuerberater. Sind wir ehrlich, bei vielen Steuererklärungen sind die haushaltsnahe Beschäftigung tatsächlich eine Steuerentlastung. Auch die Leute, die in der Eigentumswohnung wohnen, klar, die haben halt über die Nebenkostenabrechnung schon Hausmeister oder Leistungen, aber steuersystematisch ist das Ganze überflüssig. sehe ich aus.
Wie gesagt, wir müssen halt drüber, bin dann gespannt, wie es ausformuliert ist im Gesetzesentwurf, weil nach dem Schreiben geht es ja nur um die Handwerkerleistungen, nicht um die haushaltsnahen Dienstleistungen daher. Spannende also Geschichte. Aber das ist ein Teil der Gegenfinanzierung und viel, viel heftiger die Gegenfinanzierung beim Minijob. Steuersatz pauschal bisher 2% und er soll steigen auf 5%. Was eben heißt, wir haben den Minijob vielleicht nächstes Jahr, weil wer gelesen hat, hat er gelesen, die Rentenkommission schlägt eigentlich vor, den Minijob ganz abzuschaffen. Wenn man jetzt hier erstmal reinschreibt, man will den Prozentsatz anpassen, gehe ich mal davon aus, 2027 haben wir noch einen Minijob.
Genau.
Und dann schauen wir mal, wann er wirklich fällt.
Viele Kollegen gefragt, aus meinem Umfeld, du Andreas, was ist jetzt mit dem Minijob? Und wir können es da bei der Rente, bei der zweiten Runde besprechen, aber tatsächlich, die Rentenkommission sagt, schlichtweg abschaffe, also es steht so letztendlich okay. Drin, alle steuer- und SV-rechtliche Begünstigungen abschaffe. Jetzt haben wir in diesem dem Gesetz zur Sanierung der Krankenkasse, also der Krankenkassebeiträge, steht drin, der Arbeitgeber muss jetzt nicht nur die 13% KV bezahlen, sondern 14,6 plus Zusatzbeitrag 2,9. Das heißt, da wird das schon teuer. Jetzt die Erhöhung von 2 auf 5%. Davon sehe ich es wie du, der Minijob wird es 2027 noch geben, aber es ist wie, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, das ist praktisch jetzt die Austrockenphase. Ne? Auch liebevoll gepflegte Pflanze draußen sterbe jetzt schlichtweg ab, weil es zu trocken und zu heiß ist und so macht man es mit dem Minijob auch. Ne? Ja. Da wird es dann so teuer, dass die erste Absetzbewegungen kommen und das Sebastian und ich sind beim Minijob abschaffen oder nicht abschaffen, auch unterschiedlicher Meinung, machen wir später, aber das sehe ich gleich wie du, dass er noch nächstes Jahr noch gibt. Und dann Sebastian, also es gibt dann auch Sachen, die die für die steuerlich begünstigten Sonn- und Feiertagszuschlag werden die Obergrenzen nach § 3b bis zu einem Stundenlohn von 75 Euro zum 1.1.2027 erhöht.
Ja, also das ist ja wirklich eine interessante Geschichte, weil wir haben ja bisher schon die Zweiteilung, 3b-Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit sind ja entsprechend prozentual gestaffelt, aber eben immer nur steuerfrei in Bezug auf einen maximalen Grundlohn von 50 Euro, beitragsfrei in der Sozialversicherung, maximaler Grundlohn 25 Euro.
Genau.
Und wir wissen ja im Jahr Steuergesetz...
Wer es von Ihnen nicht regelmäßig rechnet, weil es machen bei uns ehrlich gesagt die Lohnprogramme, das kann fast niemand mehr, das ist ganz einfach. Man ermittelt praktisch aus dem Monatslohn und den Stunde ermittelst du so einen Grundlohn. Und da gibt es immer wieder mal die Diskussionen, was kommt in diesen Grundlohn rein? Klar, je höher der Grundlohn, umso höher sind nachher die steuerfreien Zuschläge. Und da ist immer spannend, was ist mit der steuerfreien betrieblichen Altersvorsorge, was ist mit Entgeltumwandlung und so weiter. Da wird es im Jahressteuergesetz auch, glaube ich, eine Klarstellung geben.
Genau.
Aber das ist praktisch dieser Grundlohn und dann ermittelst daraus praktisch durch Umrechnen der Stunde, das ist die legendäre durch 4,35, also nicht 4,33, sondern 4,35 und dann ermittelt man den Grundlohn und da hat man mal nach dem BVB, also die Dortmunder haben dann mal gesagt, sie zahlen ihre Profis steuerfreie Zuschläge für den Sonntag und da hat man gesagt, ja klar, könnt ihr machen, aber nur aus maximal 50 Euro Stundenlohn und jetzt wird dieses maximal auf 75 erhöht und von der SV Sebastian hat man auch schon vorher überlegt, da gibt's gerade nichts, wo man sagen könnte, die SV zieht über die Sozialversicherungsentgeltverordnung auch nach oben mit.
Ja, interessant ist der Nachsatz ja in dieser Nummer, gleichzeitig wird der steuerfreie Zuschlag im Regelungsbereich eines Tarifvertrages vollständig beitragsfrei gestellt. Das heißt wahrscheinlich tatsächlich, also ich habe es jetzt auch gerade nachher nochmal mehr rangezogen gehabt, weil wir es hatten im Vorgespräch auch kurz sonntags, feiertags Nachzuschläge. Wenn ein Tarifvertrag besteht, also wieder Privileg des Tarifvertrages, dann wird es wohl beitragsfrei sein, wenn ich den Satz gerade richtig lese.
So verstehe ich es auch, ne? Ja. Also wer keinen Tarifvertrag hat, also wer
und da kriege ich
in der Gastronomie in der Küche steht, der hat Pech.
Da blutet mir natürlich mein Gewerkschafterherz, weil das ist wieder eine Sache, wo ich mich dann ärgere als Gewerkschafter im Bereich des öffentlichen Dienstes, weil das ist wieder nur eine Selbstbegünstigung des Staates. Er beutet die Leute weiter aus im öffentlichen Dienst. Es geht genau um die kleine Krankenschwester. die hier keine Sozialversicherungsbeiträge dann darauf abgeführt bekommt, wie genau in die Altersarmut fällt. Du merkst, da geht bei mir schon wieder der Puls hoch, weil das finde ich dann eher eine sehr unfaire Geschichte.
Ja, man hätte auch sagen können, für diese Zuschläge zahlt der Arbeitgeber die SV-Beiträge. Die sind insoweit steuerfrei.
Ja. Aber das wäre für den Staat zu teuer gekommen.
Welche Renteversicherung? Ne? Na klar, ja. Spannend. Also das sind wir gespannt, ja. Auch nicht so, weiß nicht auch, warum man das Thema jetzt angreift. Und dann, Sebastian, gut, die sachgrundlose Befristung, das ist jetzt mit uns.
Ja, also arbeitsrechtlich tut sich einiges zu Kündigungen, sachgrundloser Befristung.
Kennst du nicht, oder?
Transfergesellschaften, habe ich schon mal was gehört, aber das Feld überlasse ich immer gern dem Arbeitsrechtler.
Das muss man, das hat das BGH gesagt, das verstehen nur Juristen. Und das darf man überhaupt bedenken als Normalmensch, das ist auch der BGH-Rechtsprechung. Genau. So, und dann erstaunlich, für Hochverdiener werden wir analog der Risikoträgerregelung im Finanzsektor zum 01.01.2027 eine Regelung einführen, die für Jahreseinkommen oberhalb der 1,75-fachen Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung eine Auflösung des Arbeitsfeldes mit Abfindungsoption ermöglicht.
Ja.
Kannst du mir das erklären?
Gut, ich hab für mich dann nur gesagt, ja gut, Hochverdiener muss man ja erstmal sein. Ich nehme an, wir sind ja im Moment dann bei so 150.000, 160.000 Euro Jahreseinkommen mal, damit wir da in diese Regelung reinkommen.
150.000, ja.
Ja, und letztlich will man den Kündigungsschutz lockern. Das heißt, es gibt keinen Kündigungsschutz mehr. Und du machst halt, ich würde es jetzt als Arbeitgeber dann so machen, wenn ich so einen hochverdienenden Menschen einstelle in Zukunft, ich schreibe halt gleich die Abfindungsregelung mit in den Arbeitsvertrag von Anfang an rein, die wahrscheinlich sich dann ähnlich gestaltet wie das, was man bei einer regulären Kündigung zahlen würde irgendwie.
Weißt du, da macht man einfach jedes Jahr eine Besprechung über die Ablösesumme.
Ach so, okay.
Wie beim Fußball, ja.
Mhm.
Und ich lese gerade viel Fußball, also klar. Und dann, um einen zügigen Wechsel von einem Job in den nächsten attraktiver zu machen, werden Abfindungszahlungen steuerlich privilegiert, wenn zügig eine neue Erwerbstätigkeit aufgenommen wird.
Das ich habe nur gedacht,
umso größer, je schneller eine neue Beschäftigung aufgenommen wird.
Und da habe ich dann wieder gedacht gehabt, so viel zum Thema Bürokratieentlastung. Wir haben vor Jahren, wenn du dich daran erinnerst, den 3-Nummer-9 Einkommensteuergesetz Abfindungszahlung in dem Kündigungsfall oder in dem Entlassungsfall abgeschafft, die Steuerbefreiung. Wir haben jetzt gerade die ermäßigte Besteuerung im Lohnsteuerabzugsverfahren abgeschafft und haben sie verlagert auf die Einkommensteuerveranlagung. Und jetzt bringt man hier wieder ein gestuftes Verfahren. Also wir wollen einfach kein digitales Steuerrecht haben. Wir wollen ein einzelfallgerechtes Steuerrecht haben, das wirklich von Menschen bearbeitet werden muss. Das kann man nicht mehr anders sagen, weil da frage ich mich auch, für was hat man ein Digitalministerium im Bund geschaffen? Da muss doch der Digitalminister sagen, sowas macht man nicht.
Also der beschäftigt sich mit der KSK, dass die von der Brieftaube zum Mail
huscht. Ach so, okay.
Das ist auch wichtig. Sebastian, und was mich halt ärgert, ich habe jetzt 4 Mandanten im Alter von 43, 55, 53, 55, 56 Jahre, die schlichtweg entlassen wurde.
Hey, und wo kriegst du da einen Job?
Nichts finde, ja.
Das ist jetzt ein anderes Thema.
Das ist wirklich lustig. Also,
lustig kann man es nicht mehr
finden. Weiterarbeiten, dann heißt, ja, klar, aber Sie sind doch schon 67 oder 55. Und da zeigt sich wieder, was ich einfach sagen muss, die Ferne der Berliner Blase von der Realität.
Ja.
Denn die Leute wollen arbeiten, die sind verzweifelt, die sind in Angst, weil die natürlich wissen, sie müssen ja noch bis 67 oder 66 oder 69 arbeiten und finden schlichtweg nichts. Und die Arbeitgeber sagen, wir haben zwar Arbeitskräftemangel, aber solche alten Säcke wollen wir nicht. So, und das ist die Realität.
Ja.
Und ich würde jetzt sagen, wenn ich nicht 3 Fälle zurzeit habe und was tröste ich und sage, ja, dann in ihrem Alter müsste sie halt ein Jahr warten. Sie finden was, aber es dauert ein Jahr. Und das sind Leute aus dem EDV-Bereich.
Klar,
dabei. Die sind einfach nicht mehr gefragt, weil man meint, KI kann's. Und deswegen finde ich es so lustig mit der Aktivrente. Ich glaube, das Thema ist nicht mehr so brisant, weil diese Nachfrage nach Arbeitskräfte und nach älteren Arbeitskräfte, außer mit dem Handwerk vielleicht, da ist noch so kaum eine Rolle spielt. Aber jedenfalls eine erstaunliche Regelung.
Aber es geht, mit ja, ihrer gestaffelten ja. Abfindung sagen. Also wie gesagt, ich habe nur gedacht gehabt, man hat es eigentlich mal abgeschafft von nicht allzu langer ja, Zeit. Man hat es umgestellt.
Das ist gut und
jetzt,
gut.
Jetzt kommen die Sachen wieder durch die Hintertür. Und dann, wie du sagst, ich finde es dann, das, man muss schon fast sagen, ist dann schon fast zynisch, zu sagen, versuch schnell wieder in Arbeit zu kommen. Also, ja, ja ganz schwierig, ganz schwieriges Kapitel.
Sebastian, du weißt ja gar nicht, was für eine Abfindung du hast.
Ha, ja?
Man muss es mal praktisch vorstellen. Du kriegst mit 53 oder 48, weil du Ingenieur bist, den man einfach nicht mehr braucht, eine Kündigung, mhm. und man sagt, du kriegst eine Abfindung von 200.000 Euro. Aber kein Mensch kann dir sagen, was da rauskommt.
Halt.
Das ist ja, also das ist, ja.
Ja, brauchen wir, also, aber wenn wir schon bei Zynismus sind, ich muss sagen, ich fand das interessant, wir haben doch beim GKV-Beitrag Stabilisierungsgesetz darüber gesprochen, dass die Menschen viel zu oft zum Arzt gehen und das System extrem belasten. Und jetzt schicken wir die Menschen noch häufiger zum Arzt, weil jetzt kommt ja die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung und gleichzeitig brauchen wir in Zukunft eine Krankschreibung ab dem ersten Tag. Und alle Arbeitnehmer, die krank sind, müssen also ab dem ersten Tag zum Arzt. Und ich habe mich da schon gefragt, weiß man überhaupt noch, was man im Gesetzentwurf A reingeschrieben hat, wenn man über Thema B redet?
Sebastian, also wir dürfen da nicht denken, weil du kannst auch kein Arbeitsrecht, weil du bist Beamter, bei euch ist sowieso, die haben ja praktisch nur frei. Das ist ja nicht
genau.
Beamte sind ja, deswegen seid ihr alle so schön braun, weil ihr halt mittags am Schwimmbad liegt. Ne? Aber Sebastian, was würde denn helfen? Die Betriebe leiden doch darunter, dass ein paar wenige den Freitag gerne für eine Erkrankung nutzen und den Montag. So, und es regt natürlich auch die andere auf, die sich tapfer ja. mit einer leichten Grippe in der Betriebsstelle. Es wäre doch ganz einfach. Man sagt einfach, für die ersten 3 Tage ohne AU-Bescheinigung ist die Beweislast im Zweifel beim Arbeitnehmer. So, dann kann doch jeder Betrieb vernünftig reagieren und sagen, also gut, der Andreas fällt komischerweise immer am Montag, und zwar nicht, weil er beim Fußballspielen in die Blutgrätsche gerade ist, sondern weil er vielleicht lang auf dem Waldhock auf dem Dorffest stand, dann muss er es jetzt halt beweisen, dass er krank ist.
Ja.
So, da kannst du doch, fängst doch ein.
Ja, also.
Die Fälle, die kennt doch auch jeder. Die kennt auch der Lohnabrechner, der weiß es ja, ja. schon. Aber warum er die jetzt alle zum Arzt schickt, ja,
Also, ich finde es halt schade, weil das wieder sowas ist, wo ich sage, das ist doch eine klassische Regelung, die kann der Sektor alleine regeln. Das ist eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Gib ihnen ein bisschen Spielraum, ja. aber schreib nicht gesetzlich eine extrem harte Regelung fest, die nachher nur für Ärger sorgen wird.
Das sage ich ja die Arbeitsrechte. Ich sage, Sie können die 3-Tage-Regelung ja ausschalten.
Ha, ja.
Sie konnten es ja, klar, musst halt Personalbetriebsrat fragen, das ist ja auch schwer okay. Also ja, ja man staunt. Also, der wurde ja nicht nur nöde, Sebastian.
Nein.
Also, man sieht, dass sich jemand bemüht. Aber es ist doch dieses Zitroneneis statt einem,
es ist dieses so ein bisschen gut gemeint und jetzt muss es noch gut gemacht werden. Und ich hoffe im Zuge dessen, wenn man es dann in Gesetzentwurf gießt, merkt man vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch, dass man nochmal nachschärfen muss und setzt es dann richtig um.
Weil eigentlich wollte man die Teilnehmer informieren. Also man muss mal schauen, was da von 27 kommt und 28.
Ja.
Aber es klar, die Entlastung Grundfreibetrag und so weiter ist okay, das macht das Programm. Diese
Zuzüge. Der Sonntagsfeiertagszuschlag auch. Das wird das Programm auch rechnen.
Genau,
das
ist natürlich schwierig, wenn man dann muss man halt abfragen, dann im Programm tarifvertragliche Regelungen, ja, nein. Wenn tarifvertraglich, so wie es da drin steht, werden sie ganz beitrags- und steuerfrei, dann ist es auch einfach.
Und interessant wird eigentlich nur für den Lohnabrechner dieses Thema mit der Abfindungszahlung, wie das dann zu berechnen und machen ist oder ob man das dann komplett in die Einkommensteuerveranlagung schiebt und damit natürlich noch mehr Einkommensteuerveranlagungsfälle kreiert und sich dann wieder weiter wundert, warum es so lange dauert beim Finanzamt, bis die Steuererklärungen bearbeitet werden, wenn man immer mehr Fälle dort bearbeiten lässt.
Sebastian, fällt mir jetzt gerade, wenn du weiterarbeiten willst, könnte ich mich aber beim Finanzamt noch bewerben.
Ja, wir sind um jeden Mitarbeiter froh. Du weißt, im öffentlichen Dienst fehlen 600.000 Menschen im Moment, die ganzen Regelungen, die Politik macht, umsetzen müssen. Auch da immer wieder so ein bisschen dieser Punkt.
Nur Aktivrente, für mich
ja,
super.
Ja.
Durch Aktivrente entsteht so viel steuerlicher Aufwand, dass ich da vielleicht noch bei euch reinpasse.
2.000 Euro am steuerfreien Kassel.
Also, sie macht jetzt, kommt sich gut, wenn man jetzt
ernsthaft. Nein, was haben wir sonst noch? Interessant fand ich noch bei der Gewerbesteuer, das hat jetzt mit uns im Lohn eigentlich nichts zu tun, aber dass man an die Gewerbesteuer rangehen will bezüglich der Zerlegung. Die Zerlegung der Gewerbesteuer ist normalerweise an die Arbeitnehmeranzahl geknüpft, die in der jeweiligen Betriebsstätte sind. Und davon will man weggehen, weil man gemerkt hat, bei Rechenzentren, das ist jetzt die neue Gewerbeinfrastruktur, die sich bildet, da entsteht zwar Wertschöpfung, aber eben ohne Arbeitnehmer. Und deshalb will man da sich wohl was Neues ausdenken. Ja, das ist immer so, als Mensch finde ich das schwierig. Wertschöpfung ohne Menschen, als jemand, der sieht, wie sich im Moment die Welt und die Weltwirtschaft verändert, glaube ich, ist es der richtige Weg.
Ja, genau. Vor allem, es gibt halt eine Gemeinde, die solche Rechenzentren habe.
Ja.
Einfach eine verlässlichere Gewerbesteuereinnahme.
Also insofern, und auf der anderen Seite, die Gemeinden, die das haben, haben natürlich auch eine extreme Belastung, weil die Rechenzentren haben Abwärme, Wasserverbrauch, Stromverbrauch. Die Infrastrukturnutzung ist da hoch bei diesen Gewerbebetrieben. Deshalb ist es auch richtig, dass sie einen Anteil der Gewerbesteuer letztlich bekommen, weil die Gewerbesteuer soll ja eigentlich dafür sein, dass die Gemeinden in die Infrastruktur stecken. Und ja, also dann passt das schon.
Also das ist schon okay. Also wie gesagt, auch mit dem Grundpfeiler.
Also damit hat es indirekt was mit unserem Arbeitnehmerbereich zu tun. Interessant sind auch die Aussagen, dass man den Datenschutz mal sich neu überlegen muss, gerade für Vereine und nicht kommerzielle Tätigkeiten, aber auch für die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Da muss ich sagen, da habe ich so ein bisschen geschluckt und habe gedacht, eigentlich ist das bisher ja so ein bisschen das, mit dem Europa wuchern kann in der aktuellen Welt. Das ist eigentlich unser großes Pfund, ist der Datenschutz. Den haben alle anderen Staaten nicht in dieser Form. Ob man jetzt gerade das, was man noch ganz gut macht, beschneiden sollte, auch da leichte Bauchschmerzen, aber schauen wir mal, wie das kommt. Da passt dann auch ein bisschen zu, dass man das Informationsfreiheitsgesetz heißt, das für die Auskunftspflichten für Behörden und so weiter weiter beschneiden will. Auch da diese zwei Themen, warum man die da reingemacht hat, die haben eigentlich mit Wachstum und Beschäftigung nur geringfügig bis gar nichts zu tun.
Na, ist halt schon, naja, klar, das ist schon schwierig. Weil als Bürger wird schon gern wissen, was der Staat gern über dich speichert und hat. Naja, also.
Und ansonsten geht's darum, mehr Resilienz zu schaffen. Die Tarifvertragsparteien sollen da in branchenspezifische Dialoge eintreten. Eine KI-Mitbestimmung soll eingeführt werden. Die kommunalen Jobcenter sollen auch nicht mehr mit der Brieftaube, sondern mit IT kommunizieren. Auch das ist mit drin. Und interessant fand ich noch längere Sonntagsöffnungszeiten für Bäckereien, Konditoreien und Bibliotheken ab 1.1.27. Das ist auch noch eine interessante Geschichte. Und dann
ist eine Kombination, ne? Ganz groß morgens und mittags und abends holen, ganz schön Bibliothek. Also, Sebastian, wo es nicht nur schlecht redet, da sieht man, wie man sich was bemüht, aber man sieht auch, wie zäh das Ganze ist. Ne?
Genau. Und für uns in der Steuer kommt halt dann nochmal diese Textziffer 28. Wir wollen den Steuerzahler von unnötigem Aufwand entlasten und die Abgabe der Steuererklärung vereinfachen. Auch da sind wir in dem Thema, was wir vorher schon hatten eigentlich. Wir wollen ja nicht zu kritisch sein, aber das ist auch so gut gemeint und gut gemacht, sind halt zwei Paar Stiefel. Weil eigentlich, damit der Bürger entlastet würde, bräuchte ich tatsächlich erstmal eine Steuervereinfachung, weil eine vorausgefüllte Steuererklärung alleine, die bringt mir ja nichts. Vor allen Dingen, wenn ich halt überlege, Kapitalertragssteuerbescheine liegen gar nicht elektronisch vor. Das heißt, die kann ich gar nicht vorausfüllen.
Da gebe ich dir recht. Ich verabschiede mich jetzt aus dem Beruf und ich habe so Leute, die das bedauern. Also erstaunlicherweise wundert mich, aber es ist tatsächlich so.
Oscar.
Und ich sage dann viele, es kommt sicher die vorausgefüllte Steuererklärung. Und ich finde halt auch, die ältere Generation ist ja auch heute affin mit Handys und so weiter. Also die kriege schon viel hin, unterschätzt man sie auch. Aber ich denke dann, ich merke dann richtig, wie mir es schwerfällt, loszulassen. Mhm. Ich dann denke, aber jemand hat immer außergewöhnliche Belastungen. Und da muss man Acht geben, der hat zwar viele solche Ibuprofen und so, das kann schon nicht absetzen, aber doch viele Sachen, die tatsächlich die ärztlich verordnet sind, aber nicht gezahlt werden. Also spannend, ne? Denke ich, als okay, ja, klar. Man muss dran denken, dass er da, muss ihm sagen, Vorsicht, Sie müssen dran denken, die 35a-Bescheinigung von der Außenverwaltung, da müsst ihr dran denken. Ne? Sagt neulich jemand, Herr Spenger, machen Sie doch ein kleines Video, was ich alles beachten muss, wenn die vorausgefüllte Steuererklärung kommt. Und dann habe ich gedacht, ja, dann muss ich ihm sagen, Vorsicht, Vorsicht bei der Kapitalvermögen. Da haben wir lustigerweise jetzt viele Anlageformen, die europaweit Geld anlegen, auch mit sensationellen Erträgen. Ich will jetzt die Namen nicht nennen. Also wirklich sensationell, aber häufig nicht von der Deutschen Bank verwaltet. Also von einer deutschen Geldinstitut verwaltet. Ja, dann musst du aber erklären, weil da ist kein Kapitalertrag schon einbehalten. Dann die Freistellungsaufträge. Viele haben halt nur 200 Euro freigestellt, dann aber 800. Und dann stellst du fest, was du sagst. Dann merke ich richtig, wie ich sage, naja, klar, aber es tut mir richtig leid. Ich weiß gar nicht, ob sie loslassen kann. Und es kann es eigentlich nicht sein, dass eine Steuererklärung für einfache Fälle einen steuerlichen Berater braucht. Das, klar, davon leben wir, davon leben auch die geschätzten Lohnsteuerhilfevereine. Wie gesagt, die brauchen wir dann auch. Aber es ist halt doch immer Geld und man müsste, Sebastian, da gebe ich dir einfach recht, mal den Mut haben, das Steuerrecht zu vereinfachen.
Also ich glaube halt nur, das funktioniert, weil ich habe vor kurzem auch jemanden gehört aus der Politik, der gemeint hat, man kann das dann am Smartphone mit dieser neuen Elster Plus App durchscrollen, auf dem Weg zur Arbeit und kann das einfach freigeben. Dann habe ich gedacht, so einfach wird's halt nicht gehen. Vor allen Dingen, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir kommt halt das fortgeschrittene Alter dazu. Ich kann auf dem Smartphone, ich habe zwar eins gekauft mit einem größeren Display, aber es ist immer noch nicht groß genug oder die Brille zu schlecht. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Ich kann mir es nicht vorstellen, wie ich das machen will. Und ich habe den größten Horror. Die Abgabefrist 31. Juli für die Steuererklärung 2025 kommt näher. Und ich kann es nicht mehr lange aufschieben. Aber ich brauche auf der einen Seite den Druck, dass der Termin kommt. Aber ich weiß genau, ich habe so überhaupt keine Lust, mich hinzusetzen. Und dann denkst du machst eigentlich nichts anderes, wie dich mit Steuerrecht zu beschäftigen, dein ganzes Leben lang und hast trotzdem einen Horror davor. Das kann nicht richtig sein.
Sebastian, das ist eigentlich das, glaube ich, was dich und mich an dieser Kugel-Eis-Steuerreform stört. Ich glaube, dass da nicht mehr Geld rauskommt, ist anlässlich der Haushaltslage irgendwie verständlich. Ich meine, wir müssen auch die junge Generation denken, wir können nicht weiter Schulden machen, das muss man alles einfach sagen. Das verstehe ich irgendwie alles. Aber dass es nicht gelingt, mal zu sagen, Leute, machen wir es mal einfacher. Das versteht man nicht. Ja, bei der Kapitalvermögen, ich sage ja, diese günstige Prüfung, diese Renteeinkünfte, die eben, klar, mit 300 Euro Steuer rauskommen. Also, ich glaube, das ist die größte Enttäuschung, dass keiner den Mut hat, zu sagen, Leute,
einfach ein paar Zöpfe mal abschneiden. Wie gesagt, bei den Handwerkerleistungen, das hieß es am deutlichsten.
Ja. Und einfach sage, dann hat die Rentnerin hat einfach so, bei der Rente ist einfach steuerfrei und wenn man rechnet, 300 Euro kommt Steuer raus, minus 322 Euro haushaltsnah, also Steuerersparnis, strich 107 Euro Steuer. Das wird so viel helfen. Aber Sebastian, können wir vergessen, mir langweilig ist auch immer, ich sage immer das Gleiche, jetzt machen wir Schluss.
Nee, lass mich noch zwei Sachen dazu sagen, die muss ich noch loswerden. Das eine ist interessant, Vergabe einer Steuernummer an Unternehmen innerhalb von maximal 4 Wochen, finde ich spannend, weil meistens gibt es ja einen Grund, warum das Finanzamt eine Steuernummer nicht schneller verteilt. Da geht es ja auch um Umsatzsteuerbetrug verhindern und so weiter. Also spannend, wie man das hinbekommen will, ohne dass der Betrug noch mehr steigt. Und wir haben im Umsatzsteuerbetrug als Deutschland halt schon die Spitzenrolle in Europa übernommen. Das ist wenigstens ein Bereich, wo wir sagen können, da brummt die Wirtschaft, wenn es um den Betrug des Staates geht im Steuerbereich. Und das viel Wichtigere eigentlich für uns in der Entgeltabrechnung. Zudem soll zur Vereinfachung und Automatisierung von Prozessen sowie zur besseren Fehlervermeidung und Missbrauchsbekämpfung die steuerliche Identifikationsnummer künftig ohne Einschränkung durch die Sozialversicherungsträger genutzt und verarbeitet werden können. Und das Ganze ab 1.1.27.
Ja, aber
bin ich ja mal gespannt, ob das wirklich funktioniert.
Sebastian, und dann sage ich, liebe Grüße an die Sozialversicherung, dann erwarte ich von euch, dass ihr über die Steuer-ID-Nummer auch die SV abwickelt. Mhm. So, dann ist das Ende der SV-Nummer.
Ja. Also das wäre für mich der richtige Weg. Andreas, ich würde sogar noch einen Weg weitergeben. Es ist nicht nur das Ende der Sozialversicherungsnummer, es muss dann auch das Ende der Steuernummer sein. Nur dann ist es konsequent. Eine Nummer für alles, dann sind wir uns komplett einig.
Was mir eine Kanzlei wahnsinnig werde.
Für jeden. Denn ihr seid da nicht alleine. Das ist bei uns in der Technik genauso.
Sebastian, ihr seid die arme Socke dahinter. Der eine muss die arme Socke, muss es auf den Weg bringen und der andere die arme Socke muss es verwalten. Was ich Steuernummern verwalte für Sachen, Brötchendienst für 6 Wochen, wo du schon weißt, das ist sinnlos. Steuernummer. Dann wird die geändert, du kriegst nicht mit. Es ist gruselig. Mach die Steuer-ID-Nummer und von mir aus die Wirtschaftsnummer und dann nehmen wir die für die Sozialversicherung. Aber Sebastian, wenn das jetzt jemand höre würde von der SV, den muss ich jetzt wiederbeleben.
Ja, aber es wäre so viel einfacher zum Schluss. Und wenn man es jetzt, vielleicht geht ja der Weg in die Richtung zumindest. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir wirklich dann mal uns verabschieden von 1000 Steuernummern. Wenn ich dann überlege, du hast ja diese Betriebsnummer für die Bundesagentur für Arbeit. Du hast die Sozialversicherungsnummer. Du hast die Unfallversicherung, ich wollte es gerade sagen, Unfallversicherungsnummer, die Steuernummer. Du hast diese, dann hast du jetzt die Steuer-ID, in Zukunft vielleicht auch die Wirtschafts-ID-Nummer, wenn die dann mal alle kommen. Du weißt doch manchmal gar nicht mehr, welche Nummer wo gehört hin. Das kann doch nur schief gehen. Und da zu sagen, wir machen uns auf diesen Weg und vielleicht schaffen wir es bis 2035 nur noch eine Nummer zu haben. Ich glaube, schneller wäre unrealistisch, aber wenn man diesen Weg mal einschlägt und das scheint mir hier drin zu stehen, das war für mich echt das, was ich positiv da rausgezogen habe. Als ich den Satz gelesen habe, habe ich gedacht, der Satz, der macht mich hoffnungsfroh, dass es vielleicht statt einem Reformchen vielleicht doch eine Reform wird. Und dann, wenn wir schon dabei sind,
Sebastian, jetzt müssen wir Schluss machen.
Ja.
Okay. Arme Zuhörer, echt.
Dann ist gut, dann machen wir jetzt.
Stelle, aber wir machen echt Schluss.
Weil mit dem Chor, genau.
Jetzt haben wir wirklich wie Sesamstraße mit den zwei Alten, die da am Ding hängen und vor sich hin brummeln.
Also, früher war alles besser. Du weißt doch, früher war alles besser.
Ja, das will ich jetzt nicht sagen. Nee, aber also danke fürs Zuhören. Es kommen auch manchmal süße Rückmeldungen. Also auch danke an die tapferen Zuhörer, die auf uns aufpassen. Aber also, und jetzt machen wir Schluss und erholen uns, indem wir einen Kaffee trinken und dann machen wir ganz ruhig Sebastian, und machen wir inhaltlich was Gescheites.
Okay. Das machen wir so. Alles Gute, Andreas. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Ich weiß, du bleibst jetzt auch noch drin in der Leitung. Wir machen gleich noch die zweite Folge für den 28. Juli. Diese Folge erscheint am 14. Juli 2026. Und ich wünsche trotz allem allen viel Spaß. Und ich hoffe, auch wenn bei uns ab und zu vielleicht ein bisschen der Puls hochgeht, bei Ihnen draußen, die zuhören nicht, weil sie einfach denken, ja, es ist das eine oder andere, ist vielleicht einfach unsere Sicht und es ist gut. Okay, alles gut. Tschüss.
Mach's gut.